aus Lukas 1, Vers 26 bis 38. Lukas 1, Vers 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Vor der Predigt hören wir noch ein weiteres Lied vom Chor.
Ja, ich glaube, die Chorlieder haben wirklich Lust auf mehr gemacht heute Nachmittag. Ich freue mich schon, wenn wir das ganze volle Programm heute Nachmittag genießen dürfen. Ja, freue mich auch mal wieder hier zu sein in Basel bei euch in der Hollé-Gemeinde und auch manche bekannte Gesichter wieder zu sehen, wieder zu erkennen. Der Hartwig hatte schon freundlicherweise den Predigttext vorgelesen und ich hoffe, er kam euch nicht allzu unbekannt vor. Denn er hatte ja letzte Woche auch schon zumindest zum Teil manches davon erwähnt, auch als Einleitung in die nachfolgende Begebenheit dann, wo Maria eben diese ganz besondere Erscheinung des Engels verarbeitet, wie sie losgeht zu Elisabeth und mit ihr die Freude teilt und schließlich auch in einem Lobgesang darüber endet. Und heute Morgen wollen wir uns nochmal speziell mit dieser Begegnung beschäftigen, die Begegnung mit dem Engel und darüber staunen, wie Maria sich hier dieser Botschaft hingibt, wie sie sich als Dienerin Gottes gebrauchen lässt. Und ich habe deshalb auch das Thema heute Morgen genannt: Gott will dich und mich gebrauchen. Und dazu sind drei Dinge nötig, die wir allesamt bei der Maria finden und die uns auch als Gliederung für die Predigt dienen. Der erste Punkt ist: Höre, wenn Gott spricht. Der zweite ist: Verstehe, was Gott spricht. Und das dritte ist: Gehorche, wenn Gott spricht. Höre, verstehe, gehorche. Wir starten mit dem ersten Punkt: Gott will dich gebrauchen, deshalb höre, wenn Gott spricht. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, nochmal beim Lesen dieser Verse aus Lukas 1. Sie sind uns schon sehr wohl vertraut, wir wissen, was kommt. Und doch wünsche ich, dass sie uns immer wieder neu aus unseren Sitzen rausreißen. Schon die Begrüßung durch den Engel Gabriel ist hier nämlich absolut phänomenal. Wenn er sagt, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Wir müssen uns vorstellen, Maria war ein Mädchen von ca. 14, 15 Jahren, die in einem völlig unbedeutenden Fleckchen Erde aufgewachsen war. Nazareth, das war ein ganz kleines Nest damals mit wenigen 100 Einwohnern. Im ganzen Alten Testament taucht Nazareth nicht einmal auf. Auch gesellschaftlich hatte Maria im Prinzip nichts vorzuweisen. Sie war noch ohne Ausbildung, sie hatte noch keinen Beruf und als lediges Mädchen hatte sie auch praktisch keinen sozialen Status. Und doch spricht der Engel hier sie mit Begnadete, Begnadigte an. Gesegnete des Herrn. Was für eine Würdigung, für eine Ehre, für so ein unbedeutendes Mädchen in Nazareth. Für die damalige Zeit eigentlich absolut unüblich, jemand mit so niederem Rang in einer solchen Weise zu grüßen. Und die Frage ist, wie kam Maria zu diesem Vorrecht? In Vers 30 lesen wir, Maria aber hatte Gnade gefunden bei Gott. Das ist der Punkt. Gott hatte sich in seiner Gnade genau ihr zugewandt und sie mit diesem Vorrecht beschenkt, den Retter der Welt, den verheißenen Messias, zur Welt bringen zu dürfen. Dafür hat Gott die Maria ausersehen. Und beim Nachdenken über die Frage, warum gerade die Maria dazu auserwählt worden ist, diese besondere Funktion zu erfüllen, ich glaube, da lernen wir was ganz Wichtiges über Gottes Wesen. Wenn Gott Menschen beruft in seinen Dienst oder zu bestimmten Aufgaben, dann schaut er nicht zuerst auf unsere Fähigkeiten, nicht zuerst auf unseren sozialen Status, nicht auf unsere Erfolge und Titel im Leben, sondern er sieht einfach nur das Herz an. Das werden wir nachher auch noch an Marias Reaktion sehen. Und er gebraucht hier ein völlig unscheinbares Mädchen. Nicht wegen ihren Verdiensten, sondern aus reiner Gnade. Und das Schöne dabei, die Maria, sie war bereit. Sie war bereit, dieser unglaublichen Botschaft, die sie hier hört, Gehör zu schenken. Sie hat zugehört, was Gott ihr durch den Engel zu sagen hatte. Und das, obwohl sie nicht gleich alles von Anfang an verstanden hatte und auch nicht nachvollziehen konnte. Davon lesen wir nämlich in Vers 29, wo es heißt, als sie den Engel aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Interessant ist hier, Maria erschrak erstmal nicht wegen der Engelserscheinung. Das war sicher auch etwas Außergewöhnliches, aber ihr größeres Erschrecken war hier wegen seiner Worte. Wegen der außergewöhnlichen Begrüßung, die der Engel hier bringt. Denn mit diesem sei gegrüßt, du Begnadete, du Gesegnete unter den Frauen, bringt Gott, wie gesagt, eine ganz besondere Wertschätzung gegenüber Maria zum Ausdruck. Und wenn wir darüber nachdenken, ist es übrigens auch gar keine Ausnahme, dass Gott sich gerade die Schwachen, die Unscheinbaren aussucht, um seinen Willen auszuführen. Denken wir nur im Alten Testament an das kleine israelitische Mädchen, das als Sklavin verschleppt worden ist, in ein fremdes Land. Was konnte sie für ein Segen sein für Naaman? Einfach nur, weil sie in ihrem kindlichen Glauben auf den Gott Israels hingewiesen hatte, gesagt hatte, vielleicht kann der was machen. Vielleicht kann der dir helfen. Und sie hatte durch ihren Glauben ihm geholfen, nicht nur zur körperlichen Heilung, sondern auch zur seelischen Heilung. Er wusste nachher, wer der wahre Gott ist. Oder wenn wir uns erinnern an Gideon, er nennt sich selbst der Geringste im Stamm Manasse. Er selber war der Kleinste in seiner Familie und doch, er wählt Gott diesen unbedeutenden Mann zu so einer besonderen Aufgabe, um mit ihm Geschichte zu schreiben, um mit ihm die Midianiter zu besiegen und Israel wieder zu befreien aus der Knechtschaft. Wir sehen, Gott hat unglaubliche Möglichkeiten. Aber immer nur dann, wenn sich wir Menschen, die Knechte und die Mägde Gottes ihm ganz zur Verfügung stellen. Wenn die Menschen sagen, ja, ich vertraue dir und ich gehe mit dir Schritt für Schritt. Und damit rücken auch wir ins Blickfeld. Gott will auch jeden von uns gebrauchen, dich und mich. Auch wir sind in seinem Heilsplan vorgesehen, um nützlich zu sein, in seinem Reich, in seiner Gemeinde, in seinem Bau des Reiches Gottes. Und die Frage ist, hat Gott auch zu dir immer wieder schon gesprochen und dir gezeigt, wo er dich gebrauchen möchte, wo er dich in seinem Dienst sehen möchte? Hattest du ihm zugehört? Hattest du ihn wahrgenommen, was er dir vermitteln wollte? Oder warst du eher auf Durchzug eingestellt? Interessanterweise fällt es uns im täglichen Berufsleben oftmals viel leichter, unser Wirkungsfeld zu finden. Da stehen wir normalerweise sehr selbstbewusst, unseren Mann, unsere Frau, so wie die Anforderungen eben sind. Da wissen wir, was wir wollen, wir arbeiten hart, wir setzen uns ein und geben möglichst alles. Warum? Weil es uns einfach wert ist, etwas im Leben zu erreichen, auch im Beruf das Beste zu geben. Und mir scheint auf den Gemeindekontext übertragen, dass es dort oftmals ein bisschen anders aussieht. Wenn es darum geht, sich in die Gemeinde, sich ins Reich Gottes einzubringen, dann will jeder noch demütiger sein. Dann will jeder noch zurückhaltender sein, stellt sich noch als der Schwächere hin, als der andere. Und ja, man denkt eher in die Richtung, ach, ich kann doch eh nichts. Der andere, er kann es viel besser. Er singt viel schöner, er arbeitet viel schneller. Ich habe halt nicht die Gabe dazu. Mir fehlt leider die Zeit, könnte eine andere Ausrede sein. Oder man sagt, frag doch mal die anderen. Die können das gut. Früher habe ich das auch mal gemacht. Da hatte ich noch Zeit oder als ich jung war oder wie auch immer. Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal gehört. Vielleicht sogar selber schon mal gedacht oder ausgesprochen. Womöglich wurdest du sogar schon von Geschwistern aus der Gemeinde angesprochen, ermutigt auch, dich einzubringen in irgendwelchen Aufgaben. Vielleicht hat dich aber auch gar kein Mensch angesprochen, sondern Gott selber hat dir eine Aufgabe gegeben, einen Auftrag verordnet, wo er dich in seinem Werk gerne sehen möchte. Und die spannende Frage ist, wie ist unsere Reaktion darauf, auf Gottes Reden in unserem Leben? Sind wir bereit, wenn Gott zu uns reden möchte, dass wir ihm zuhören? Die Maria war es. Maria, sie war vorbereitet, dass Gott zu ihrem Herzen reden konnte. Und deshalb legt der Engel Gabriel in Vers 31 so richtig los und erklärt der Maria den konkreten Inhalt seiner Botschaft. Also nach dem ersten Hören ging es nun ums konkrete Verstehen. Deshalb auch unser zweiter Punkt. Gott will dich gebrauchen. Deshalb verstehe, was Gott spricht. Mindestens 5 Dinge bekommt sie hier zu hören ab Vers 31. Zunächst lesen wir, sie als Jungfrau sollte einen Sohn bekommen. Was für eine unglaubliche Botschaft. Und das ohne verheiratet zu sein. Dann der Name des Sohnes war vorgegeben. Er sollte Jesus heißen, Vers 31. Jesus ist abgeleitet von Jeshua. Joshua bedeutet, der Herr ist Heil. Der Herr ist Rettung. Dann in Vers 32 lesen wir, es wird kein gewöhnlicher Sohn sein, sondern ein ganz besonderer. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden, er wird groß sein. Gott hatte Großes mit diesem vor. Vers 32b lesen wir, er wird auf dem Thron Davids sitzen. Jetzt wird das Bild also immer konkreter, was die Maria hier zu hören bekommt. Ihr Sohn wird ein Königssohn sein. Er wird als König auf dem Thron Davids regieren. Und das nicht nur für ein paar Jahre, wie die bisherigen Könige früher, sondern Vers 33 verheißt schließlich, er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Es wird kein Ende mehr nehmen. Dieser König wird für alle Zeit regieren. Darauf haben die Juden gewartet. Seit Jahrhunderten fieberten sie diesem Messias entgegen. David war ja der Träger der Verheißungslinie, die irgendwann in einen König, in einen ewigen König münden sollte. Können wir in 2. Samuel 7 auch nachlesen, wo David diese besondere Verheißung bekommt. Auf diesen Davidssohn, auf diesen Messias warteten sie, die Juden, schon lange Zeit mit großer Sehnsucht. Und jetzt sollte sie, diese Maria, das Vorrecht haben, diesen König auszutragen. Ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, wie bewegt die Maria war, als sie davon gehört hatte. Von dieser unglaublichen Botschaft. Und sie stellt deshalb auch die völlig logische Frage, wie genau soll es denn ablaufen? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Wie bitte soll ich schwanger werden? Maria war erstaunt. Sie, die bisher in völliger Reinheit als Jungfrau gelebt hatte, sie konnte sich nicht erklären, wie Gott diese Verheißung umsetzte. Was mir an der Maria hier so gut gefällt, ist, dass sie den Worten des Engels zunächst einmal Glauben geschenkt hat. Im Gegensatz nämlich zu dem Priester Zacharias, der 6 Monate früher eine ebenfalls unglaubliche Nachricht erhalten hatte, ebenfalls mit einer Geburtsankündigung, die menschlich nicht möglich war, weil die Elisabeth unfruchtbar war. Aber er als gelehrter Priester, er fing an zu zweifeln, indem er die Ankündigung des Engels in Frage gestellt hat und ein Zeichen gefordert hat, das Gott ihm noch geben sollte. Die Botschaft des Engels genügte ihm leider nicht. Maria dagegen zweifelt nicht an der Tatsache, dass sie die Mutter des Herrn werden darf. Was sie vielmehr beschäftigt, war die Frage des Wie. Wie soll das denn geschehen. Sie fragt aus Verwunderung, aber nicht aus Unglauben. Und damit beweist sie ihren schlichten Glauben an die Allmacht Gottes. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir auch etwas Wichtiges für unser Leben lernen. Ehrlich Fragen im Glauben an Gott zu stellen, ist absolut in Ordnung. Wir sollen ja vom Hören zum Verstehen gelangen, wenn Gott zu uns spricht. Und es geht nur über Nachdenken, Nachsinnen, Fragen stellen, über Austausch, über Zwiegespräch mit Gott. In den Psalmen finden wir das die ganze Zeit, dass sie sagen, ich habe nachgedacht, Tag und Nacht beschäftigt mich dein Wort. Es geht also nicht nur um das Lesen und Hören allein, sondern Verstehen braucht Nachdenken, Nachsinnen, Fragen stellen, darüber meditieren in einer guten Weise. Und ich glaube, nichts freut Gott mehr, als dass wir ihn immer wieder um Rat fragen, um Verständnisrat auch fragen, wenn Dinge unklar sind, wenn wir seine Wege eben nicht verstehen, wenn wir unsicher sind, wo und wie Gott uns in dieser Welt gebrauchen möchte. Wenn uns Weisheit fehlt für den nächsten Schritt, dann sind wir eingeladen, wie Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wow, was für ein Angebot. Gott lädt uns ein, seine Weisheit in unserem Leben anzuwenden. Nein, er hat nichts gegen aufrichtiges Fragen. Im Gegenteil, wenn wir ihn um Hilfe bitten, dann zeigen wir ihm doch dadurch, dass wir es alleine nicht schaffen, dass wir völlig abhängig sind von ihm, von seiner Kraft, von seiner Führung, von seiner Weisheit. Wir zeigen ihm dadurch, dass wir seine Unterstützung brauchen. Und genau diese Abhängigkeit möchte Gott auch von uns. Dass wir ihm immer wieder deutlich machen, ohne dich komme ich nicht zurecht. Ohne dich kann ich keinen Meter vorwärts gehen. Ohne dich kann ich auch nicht im Glauben wachsen. Ohne dich lebe ich am Wesentlichen vorbei. Und deshalb lädt uns die Bibel immer wieder ein, durch alle Seiten hindurch, all die Fragen, alle Sorgen, alle Ängste, alle Unklarheiten, alle Zweifel bei ihm loszuwerden. Wie es auch in 1. Petrus 5, Vers 7 heißt, wir kennen den Vers wahrscheinlich gut, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott möchte so gerne für uns sorgen. Er möchte uns so gerne helfen, damit wir endlich Antworten auf unsere Fragen haben, die uns das Leben stellt. Damit wir endlich frei werden von der Sorgenlast, die uns immer wieder runterzieht und lahmlegen möchte. Damit wir endlich unsere Ängste überwinden können, weil Jesus doch selber in uns lebt. Nichts tut er lieber, als dass er uns die Nebelschwaden der Unklarheit zur Seite schiebt und aus unserem Leben verdrängt, wenn wir uns in sein Licht stellen und uns von ihm helfen lassen. Er freut sich, wenn wir unser Herz vor ihm ausschütten. Nur eines mag Gott nicht. Er hat etwas gegen unseren Unglauben. Und zwar gegen einen Unglauben, der Gott klein macht und ihm zu wenig zutraut, wie wir es auch bei Zacharias gesehen haben. Gott hat auch was gegen die Zweifel, die so misstrauisch fragen, ob Gott es tatsächlich gut mit uns meint. Und ich glaube, er hat auch etwas gegen Besserwisserei. Wenn wir denken, wir müssten Gott manchmal ein bisschen nachhelfen, weil wir es eben doch besser wissen als er. Aber immer da, wo Menschen ehrliche Fragen stellen, wo wir Gott um aufrichtige Hilfe bitten, da dürfen wir auch mit seinen Antworten und mit seiner Hilfe rechnen. Und deshalb nimmt sich der Engel hier auch an dieser Stelle Zeit, um der Maria dieses Wunder der Jungfrauengeburt nochmal ausführlich zu erklären. Das Wunder, das er schon vor über 700 Jahren vom Prophet Jesaja angekündigt wurde. Und er macht hier deutlich, bei dieser besonderen Geburt ist kein menschlicher Vater zur Zeugung nötig. Warum? Vers 35 gibt uns die Antwort. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Der Engel macht klar, hier ist Gott am Werk. Er wird dieses Wunder in dir vollbringen, indem die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist auf dich kommen wird. Und deshalb wird dieser Sohn auch Sohn Gottes genannt werden. Nicht deshalb, weil er von einer Jungfrau geboren wurde, sondern weil er von Gott aus dem Himmel gekommen ist. Nicht die Maria steht hier im Zentrum, sondern die Kraft aus der Höhe. Wir glauben selbstverständlich an die Tatsache der Jungfrauengeburt, aber wir gehen auch nicht darüber hinaus, was die Schrift in diesem Zusammenhang sagt. Denn die Thematik der Jungfrauengeburt erhitzt ja schon seit Jahrhunderten die Gemüter. Die einen haben Maria deshalb auch fast zur Gottheit erhoben, zur ewigen Jungfrau ernannt. Die anderen, sie tun es als einen biblischen Mythos ab und sie leugnen ja quasi die Jungfrauengeburt. Und bei allen unschönen Entwicklungen in beiden Großkirchen zu dieser Frage hat mich doch ein Zitat gefreut vom alten Kirchenvater Ambrosius von Mailand, der im 4. Jahrhundert nach Christus schon mal gesagt hatte, es lenke niemand auf die Jungfrau Maria ab. Maria war der Tempel Gottes, nicht der Gott des Tempels. Folglich ist allein der anzubeten, der im Tempel tätig war. Ich wiederhole nochmal, es lenke niemand auf die Jungfrau Maria ab. Maria war der Tempel Gottes, nicht der Gott des Tempels. Folglich ist allein der anzubeten, der im Tempel tätig war. Ambrosius spricht hier deutlich schon gegen den aufkommenden Maria-Kult an und er unterstreicht, auf wen es wirklich ankommt. Es geht eben nicht um den Tempel, nicht um Maria, sondern um den, der darin wohnt, um Jesus, um ihn persönlich. Jesus, er ist das ganz Zentrale. Seine Geburt steht hier im Mittelpunkt. Und Vers 37 unterstreicht quasi nochmal diesen biblischen Anspruch, warum die Jungfrauengeburt wirklich eine Tatsache ist und gar nicht zur Diskussion steht. Da steht nur diese sieben Worte, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da gibt es nichts zu huschen. Gott kann dieses Wunder vollbringen. Und die Frage ist nur, glauben wir es oder glauben wir es eben nicht? Und wenn wir das glauben, was auch das Allervernünftigste ist, dann bekommen wir sogar Anteil an dieser gewaltigen Kraft und Allmacht Gottes. Davon lesen wir zum Beispiel in Markus 9, Vers 23, wo es heißt, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Glauben wir das wirklich? Oder ist das nur ein schöner Bibelvers, der mit unserem Leben relativ wenig zu tun hat? Trauen wir Gott wirklich zu, dass er die Kontrolle auch über unser kleines Leben hat? Über unsere Sorgen, über unsere Fragen, über unsere Nöte des Alltags, dass er Bescheid weiß und dass er auch eingreifen kann? Oder ähneln wir hier vielmehr den Jüngern des Herrn, die allzu gern im Kleinglauben verharrt waren und deshalb immer wieder von Jesus zurechtgewiesen werden mussten? Warum zweifelt ihr, ihr Kleingläubigen? Ich glaube, hier dürfen wir uns immer wieder selber an die Brust schlagen, selber schauen, nehmen wir Gott hier wirklich beim Wort? Trauen wir ihm Großes zu, auch im Jahr 2018 und 2019, das jetzt bald auf uns zukommt. Bei Maria sehen wir sehr schön, welche Auswirkungen ein echter Glaube hat. Sie bleibt nicht nur beim netten Gespräch über den Glauben stehen mit dem Engel, sondern sie gehorcht den Worten Gottes und geht voran. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Gott will dich gebrauchen. Deshalb gehorche. Gehorche, wenn Gott spricht. Maria hatte sich also alles gut angehört, was der Engel zu sagen hatte. Durch ihre Rückfrage wurden auch die Unklarheiten beseitigt und nun hatte sie verstanden, was Gott von ihr haben wollte. Jetzt ist die Frage, was war ihre Reaktion auf dieses Gespräch mit dem Engel? Wie nahm sie diese Botschaft auf? Wir lesen in Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Was für ein schöner Abschluss von diesem Gespräch hier mit dem Engel. Denn so wie der Engel mit einem Lobpreis über Gottes Größe endet, bei Gott ist nichts unmöglich, so enden auch die Worte der Maria hier mit einem aktiven Lobpreis. Sie überlässt sich ganz ihrem großen Gott und sagt, okay, ich nehme es an, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, Amen, so soll es geschehen. Genau das will ich, dass in meinem Leben passiert. Ich finde es fantastisch, wie Maria hier Bereitschaft signalisiert, sich ganz dem Willen Gottes hinzugeben. Wie sie sich auch selber nicht so wichtig nimmt. Wie sie sich selber richtig einzuordnen weiß, eben nicht als Himmelsgöttin, die angebetet werden will, sondern als eine Dienerin, eine Magd des Herrn. Und in dem Ausdruck Magd des Herrn steckt ein Doppeltes. Zum einen heißt es, Gott kann über sie verfügen. Für Maria war klar, was Gott sagt, das will sie tun. Seinem Willen möchte sie sich ganz unterordnen. Das Zweite ist, sie will nicht nur über sich verfügen lassen, sondern sie will diesem großen Herrn auch gerne dienen. So wie die Knechte und Mägde. Auch im Alten Testament es ihr schon vorbildlich gezeigt haben. Ja, das Schöne ist auch bei Maria, wenn wir auch noch ihr weiteres Leben dann ein bisschen betrachten, ihr Gehorsam gegenüber Gottes Autorität fällt immer wieder auf. Und es war nicht nur ihr selber zum Segen, sondern im weiteren Verlauf des Lebens auch ihrer Umgebung. Wenn wir uns zum Beispiel noch kurz erinnern an die Hochzeit von Kanaan, Johannes 2, Vers 5, da sagt Maria zu den Küchenmitarbeitern, als der Wein ausgegangen ist, einfach diese Worte, was er euch sagt, also was Jesus euch sagt, das sollt ihr machen. Sie gehorcht also nicht nur selber den Worten des Herrn Jesus, sondern sie spornt auch noch die anderen dazu an. Tut ihr es auch? Was dieser euch sagt, das tut. Wie schön. Es hatte nicht nur in ihrem eigenen Leben positive Auswirkungen, ihr Gehorsam, sondern sie war auch noch jemand, die es weitergegeben hat, die es multipliziert hat an andere, andere angeleitet hat, ermutigt hat, diesem Herrn zu gehorchen und es nachzutun. In der Vorbereitung habe ich mich auch gefragt, wann habe ich zum letzten Mal zu Gott gesagt, siehe, hier bin ich. Ich bin dein Knecht, deine Magd. Ich will dein Diener sein. Das, was du willst, soll mit mir geschehen. Deine Worte sollen in meinem Leben Realität sein. Was könnte Gott aus unserem Leben nicht alles machen? Wie könnte Gott uns nicht wunderbar gebrauchen, wenn wir endlich den Absprung schaffen könnten vom Hörersein zum Täterwerden des Wortes Gottes. Wie Jakobus in seinem Brief mehrfach erwähnt, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer. Warum? Weil wir sonst uns selber betrügen. Es ist Selbstbetrug. Es ist Heuchelei. Wir lügen uns nur selber in die Tasche, wenn wir Woche für Woche frommes Wissen anhäufen, aber die Predigt am Montag und Dienstag und Mittwoch ohne Auswirkung in unserem Leben bleibt. Gottes Wort will gelebt werden. Was Gott mir und dir wichtig macht, das will er auch in unserem Leben umgesetzt sehen. Nicht indem du gleich nachher die Ärmel hochkrempelst und Vollgas gibst, sondern indem du die Kraft Jesu in Anspruch nimmst und sagst, Herr, du siehst, ich brauche dich. Mir wurde wieder was neu klar, aber ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe. Und du wohnst ja selber in mir. Du bist der, der die Kraft mir geben kann, die ich so nötig brauche, um ein Leben zu führen, das dir gefällt. Wenn Gott zu dir spricht, und ich bin überzeugt, durch sein Wort tut er es auch heute Morgen, dann nimm diese Botschaft auf. Denke darüber nach, bewege sie in deinem Herzen und bitte Gott um weiteres Verständnis. Und dann lass dich von nichts und niemand aufhalten, diese Worte Gottes auch umzusetzen in deinem Leben. Und falls du vielleicht noch jetzt gerade denkst, es geht mir manchmal so, hey, eigentlich sollte es mein Nachbar hören, der rechts von mir oder der links von mir oder meine Opa, meine Tante, meine Oma, dann kann ich dich trösten, entspann dich. Gott wird dir niemals zeigen, was dein Nachbar braucht, was dein Vater braucht, dein Opa. Was Gott dir sagt, es gilt immer zunächst für dich allein. Gott will zunächst dir Dinge offenbaren, dich voranbringen. Um die anderen kümmert sich Gott in seiner Art und Weise. Wir kommen zum Schluss. Ich muss sagen, diese Maria, sie begeistert mich hier, wie sie in ihren jungen Jahren schon so entschlossen richtig reagiert auf die Worte, die sie von Gott zu hören bekommt. Da kann ich sehr viel von ihr lernen. Ihre Reaktion auf Gottes Reden macht sie zu einem großen Glaubensvorbild für uns. Damit müssen wir sie gar nicht zu einer Miterlöserin erheben, wie es die päpstliche Lehre behauptet. Aber Maria darf und soll uns ein Vorbild sein, wie wir mit dem Reden Gottes umgehen sollen. Und das ist quasi auch die Kernbotschaft für heute Morgen. Um für Gott brauchbar zu sein, müssen wir hören, verstehen und gehorchen. Um für Gott brauchbar zu sein, müssen wir hören, verstehen und gehorchen. Diese drei Dinge wollen wir wieder ganz neu von Maria lernen. Und damit fasse ich nochmal zusammen. Erstens, höre, wenn Gott spricht. Das heißt, ganz Ohr zu sein, wenn Gott dir etwas sagen möchte. Wenn Gott dir zeigen will, wo und wie er dich gebrauchen will. Lass dich von nichts ablenken. Das zweite war, verstehe, was Gott spricht. Gott möchte dich nicht im Unklaren lassen. Er will dir seinen Willen ohne Schnörkel offenbaren. Deshalb lieber nochmal nachfragen und um Verständnis, Klarheit und Weisheit bitten. Und das dritte war, gehorche, wenn Gott spricht. Speichere Gottes Worte nicht nur als nette Information ab, sondern werde zum Täter des Wortes Gottes. Stell dich als eine Magd, als ein Knecht Gottes, diesem großen Gott, immer wieder neu zur Verfügung. Und du wirst merken, dein Leben wird zu einem Lobpreis für Gott, so wie es auch bei Maria der Fall war. Amen. Ich möchte noch ein Gebet mit uns sprechen. Lieber Jesus, ich Dank dir für dieses Vorbild, das wir in der Maria finden dürfen in diesen Versen. Danke, dass sie sich so bereitwillig dir zur Verfügung gestellt hat, dass sie bereit war, zuzuhören, zu verstehen und dann auch zu tun, was du wolltest. Ja, sie hat sich deinem Willen untergeordnet und ja, sie war bereit, das zu tun, was dir wichtig ist. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir in unserem Leben das auch immer wieder praktizieren. Wir hören so vieles und ja, wir verstehen vielleicht auch manches, aber doch hapert es oft am Gehorsam, am Losgehen, am Umsetzen und am Täterwerden. Bitte vergib, wo wir da oft nachlässig sind, Herr Jesus, wo wir träge sind, weck uns immer wieder auf und hilf uns, dass wir auch zu solchen Mägden und Knechten werden können, die du gebrauchen können, die sich ganz dir zur Verfügung stellen. Jeder an seinem Platz, jeder da, wo du ihn hingestellt hast und wo du ihn gebrauchen möchtest. Danke, dass du mit uns auch immer wieder neu anfangen kannst. Wir sind so froh, dass wir dich haben dürfen, dass du auch uns immer wieder als Begnadete ansiehst und in deiner Gnade mit uns umgehst. Darüber sind wir sehr dankbar, Herr Jesus, und danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Amen.